Herzlich willkommen zu Hör mal, Freunde von Nils, dem Podcast der Niedersächsischen Lotto-Sportstiftung. Heute habe ich zwei Gäste für uns, Manja Steu und Lars Ludewig. Wir sprechen heute über die Sportfreunde Bisping und über die BMX-Race-Sparte.
Hör mal, das sind wir, Freunde von Nils.
Ich würde euch beide gerne einmal bitten, euch ein bisschen vorzustellen und mir zu sagen, wie kommt man zu BMX Race und was ist das vielleicht auch?
Ja, mein Name ist Manja Stoll, ich bin 45, ich komme aus Schneverding im Heidekreis. Ich bin zum BMX gekommen, weil meine beiden Kinder BMX fahren. Mein Sohn hat vor einigen Jahren, fast 10 Jahren, an einer Ferienpassaktion teilgenommen und ist so zu den Sportfreunden Bisping gekommen. Da ist die BMX-Bahn direkt im Ort in Bisping. Und ja, dann hat kurze Zeit später meine Tochter auch noch angefangen und so sind wir in die ganze BMX-Szenerie reingerutscht.
Ja, mein Name ist Lars Ludewig, ich bin 37 Jahre alt. Habe im Alter von 4 Jahren mit BMX angefangen. Dazu ist es gekommen, weil mein Bruder vorher schon gefahren ist. Wie der dazu gekommen ist, weiß ich gar nicht genau. Aber dann ist daraus irgendwie so ein Familiending geworden. Und seitdem bin ich irgendwie dabei.
Das klingt aber auf jeden Fall spannend. Dann ist es ja bei euch beiden ein Familiending und ja auch tief verwurzelt. Weil so wie ich weiß, ist Manja Abteilungsleitung und Lars, du jetzt auch Abteilungsleitung. Und du bist ja auch Trainer. Und Bundestrainer. Also in der Familie Ludewig scheint das richtig fest verankert zu sein, weil dein Bruder war vorher auch Bundestrainer. Da kommen wir aber später zu. Wie kommt man dann zu einer Abteilungsleitung für jemanden, der, ich sage es mal ganz böse, nie BMX Race selber gefahren ist? Weil so wird es ja sein.
Ja, wie das so ist, wie du auch schon sagtest, BMX ist so ein Familiending. Also wir sind da mit unserer ganzen Familie immer engagiert gewesen und solche Sportarten beziehungsweise auch Rennen laufen nicht, wenn auch die ganze Familie oder die ganzen Mitglieder mit anpacken und solche Aktionen auch organisieren. Und ja, wenn man sich dann da einbringt, wird man irgendwann gefragt, ob man nicht Lust hat, ein bisschen mehr zu machen. Und dann habe ich erst die stellvertretende Spartenleitung damals noch unter Joachim Lienert übernommen und der hat dann aufgehört im Sommer 23 und hatte mich gefragt, ob ich die Leitung übernehmen würde und gesagt, das würde ich machen, aber dann würde ich den Lars fragen, ob er mich unterstützt, weil ich natürlich dann auch eine Expertise an meiner Seite habe, die ich gerne nutze und ja, wir machen das seit Juli 23 dann zusammen und ja, ich glaube, das läuft auch ganz gut.
Das also klingt eigentlich wie ein klassischer Werdegang von einer Mutter, die ihre Kinder unterstützt und dann irgendwann Eltern, die ihre Kinder unterstützen und irgendwann im Vorstand landen. Lars, kannst du uns einmal abholen, BMX Race? Ich habe das schon ein paar Mal darüber nachgedacht. Wenn ich an Fahrradfahren denke, dann denke ich immer erstmal an Straßenradsport, weil Tour de France ist halt allumwoben und mächtig und bedeckt alles an Zeit im Fernsehen. Wenn ich an BMX denke, denke ich aber eher erst an die Freestyle-Variante. Was ist BMX Race?
Genau, also beim BMX ist es unterteilt in BMX Freestyle und BMX Racing. Wir beschäftigen uns mit dem Racing-Teil, wie ja schon erwähnt. Ja, BMX-Räder im Kern sind das 20-Zoll-Räder beim Freestyle sowie beim Race. Bei uns ein bisschen eher auf Geschwindigkeit ausgelegt und im Prinzip BMX Race, ein Sport, wo wir zu 8 starten, Schnellkraft eine Rolle spielt, Technik über die Hindernisse. Und wir halt versuchen, Parcours möglichst schnell zu überwinden, also ungefähr 400 Meter in einer möglichst schnellen Zeit gegen andere Sportler auch, also immer zu 8 starten, versuchen eben dort bestmöglich zu positionieren.
Wie ist das? Das wird ja nicht ein Rennen sein und dann ist der Tag durch bei so einem BMX-Rennen. Kommt man dann weiter ins nächste Rennen? Ist das dann irgendwie Vorrunden, Achtelfinale und so weiter? Oder wie läuft so ein Renntag ab?
Ja, so ein Renntag beim BMX, je nachdem, ob ich im Nachwuchs bin. Also im Nachwuchsbereich werden erstmal 3 Vorläufe gefahren. Das heißt, alle Teilnehmer, die sich für so ein Rennen angemeldet haben, fahren in zufälliger Zusammenstellung, also mehr oder weniger zufällig, ihre Runden, dann kommen je nach Starterzahl, zum Beispiel wenn es 100 Starter sind, kommen die besten 64 in die nächste Runde und dann sind wir im Achtelfinale und dort kommen dann jeweils aus 8 Läufen, aus jedem Lauf die besten 4 weiter, bis wir dann nur noch 8 übrig haben, die dann ihr Finale fahren.
Okay, und dann im Finale ist es wirklich, wie man durch die Ziellinie durchfährt, so positioniert man sich dann auch für den Tag.
Genau, und also in den höheren Klassen, so ab 17, 18, ist der Rennmodus etwas anders, da fahre ich halt wirklich nur eine Runde. Entweder komme ich in die nächste Runde oder gehe in den sogenannten Last Chance Qualifier, also einen Hoffnungslauf, wo ich dann nochmal die Möglichkeit habe, von allen Ausgeschiedenen in verschiedenen Läufen, und da kommen dann eben nur noch die besten zwei weiter. Und so entstehen dann auch die Zwischenfinals. Und dann
Okay.
funktioniert es eigentlich genauso.
Ja, da werden wir nachher auch nochmal, wenn wir euer Projekt, warum ihr hier seid, nochmal ein bisschen genauer besprechen, auch nochmal drauf. Meine Frage ist, ihr seid bei den Sportfreunden Bisping in dem Stammverein. Wie ist der organisiert und wie, vielleicht wisst ihr es ja auch gar nicht, aber vielleicht wisst ihr es auch, sind die damals zu einer BMX-Sparte gekommen, wenn die Rennstrecke ja schon bestand, als ihr angefangen habt?
Also wir sind ein ganz normaler Sportverein mit verschiedenen Sparten. Ich glaube, wir sind mittlerweile 12 Sparten, da sind wir halt eine davon. Die BMX-Bahn ist in den 80er Jahren entstanden, meine ich, Ende der 80er Jahre. Warum und wieso, das weiß ich tatsächlich gar nicht so genau. Da kannst du vielleicht ein bisschen was zu sagen. Genau, und so sind wir halt da organisiert.
Ja, Ende der 80er war BMX auch, gab mal so eine Trendwelle in Deutschland, wo halt auch relativ viele neue Bahnen entstanden wurde. Und dann ist halt, ja, auf Initiative von wenigen damals, ich meine, das war so 89, also knapp vor meiner Zeit, wurde halt die Bahn gebaut und dann entsprechend in dem Verein damals noch VfL Luetal Bisping integriert, und seitdem sind wir da ansässig. Also der Verein hat sich dann später geändert,
Ja.
aber seitdem gibt es die Bahn und
Gut, das hört sich ja für mich danach an, als wäre das schon lange Teil von den Stammvereinen, jetzt Sportfreunde Bisping. Dementsprechend, wie groß ist eure Verbundenheit? Ich meine, 12 Sparten kann relativ viel sein. Ich habe gesehen, ihr habt eine eigene Internetseite, um euch ein bisschen anders zu positionieren als der Stammverein oder ein bisschen exklusiver. Aber wenn es die Bahn ja schon so lange gibt, dann hört sich das für mich an, als müsste es ja eine gewisse Verbundenheit zum Stammverein geben.
Ja, die gibt es auch. Also man hat natürlich einen guten Miteinander da. Wir sind natürlich immer so ein bisschen der Exot unter den Sparten, dass es so keine klassische Sportart ist. Aber sonst haben wir ein normales Vereinsleben, denke ich, ja.
Ja, gut, das ist auch schön zu hören. Jetzt kann ich euch meine Frage, wie kommt man zu einer eigenen Rennstrecke streichen, weil die war schon da, als ihr angefangen
Genau.
habt. Ich hatte gedacht, dass es vielleicht erst im Laufe der Zeit gekommen ist oder ihr einfach schon länger im Vorstand seid, aber das ist ja nicht so schlimm. Wie ist eure Abteilung organisiert? Ich sag mal, das ist ja eine sehr Nischen-Randsportart. Ich selber beschreibe auch eine Nischen-Randsportart. Ich weiß, wie schwer es ist, Leute zu akquirieren, plus Fahrräder, plus man braucht ja einfach diese Bahn. Die habt ihr jetzt. Ist das dann so ein bisschen ein Selbstläufer aus den Familien oder betreibt ihr auch aktiv im Umland Akquise an Schulen, wie auch immer?
Ja, also wir sind natürlich dadurch organisiert, dass wir unsere Mitglieder haben, die schon per se motiviert sind, ja auch ihre Kinder irgendwo weiterzubringen. Und gerade in so einer Nischensportart, wie du es gerade auch gesagt hast, sind wir darauf auch einfach angewiesen. Also es ist schon so, dass wir Eltern brauchen, um das alles dort am Laufen zu halten. Die haben wir zum Glück auch. Im Moment sind wir so circa 100 Mitglieder in unserer Sparte. Davon sind nicht alle aktiv.
Das ist ja egal.
Lange nicht alle, aber somit haben wir eigentlich immer genug, die sich dort auch engagieren und auch die Bahn pflegen. Es ist ja nicht nur, dass wir da das Training machen, die Bahn muss ja auch instand gehalten werden und das Umfeld muss instand gehalten werden, Rennen müssen organisiert werden. Das sind schon so einige Aufgaben, die wir dann im Verbund aber auch gut gewuppt kriegen dann.
Ja, bei uns ist das halt nicht so klassisch, dass wir halt eine fremde Sportstätte nutzen, dass wir unsere eigene Sportstätte auch gestalten. Also 2014 zum Beispiel wurde die ganze BMX-Bahn neu gebaut, damals auch quasi Unterstützung aller, also um auch an die aktuellen damals herrschenden Bedingungen die Bahn wieder anzupassen, weil eben der Grundbau aus den Ende 80ern bestand.
Ja.
Und da zeigt sich halt einfach, wie viel Engagement der Eltern da auch sein muss. Deswegen ist, glaube ich, die Verbundenheit relativ groß und zur Organisation der Sparte. Also wir haben es jetzt geschafft, dass wir viele von unseren Mitgliedern auch überzeugt haben, dass sie in den Trainerbereich mit eingehen und trotzdem den Sport selber noch ausführen. Also das ist, denke ich, schon ganz gut bei uns.
Ja, ihr habt jetzt zwei Sachen angesprochen. Ich würde einmal darauf eingehen wollen. Ihr habt jetzt von dem Neubau der Bahn gesprochen. Wie muss ich mir das vorstellen? Und du hast es von Instandhaltung gesprochen. Ist das mehr als, ich sag mal, Rasenmähen der nicht asphaltierten Flächen? Oder was umfasst so Instandhaltung von der Bahn?
Zur Instandhaltung, also so eine Bahn ist ja den Witterungsbedingungen ausgesetzt. Das heißt, also ideal für so eine Bahn ist ja eine Schotteroberfläche, ist jetzt unbedingt nicht Frost oder viel Regen. Das heißt, es entstehen Spurrillen, Durch das Befahren kann es zu Schäden an der Bahn kommen. Also da wird grundsätzlich mal was am Belag erneuert. Also heißt, Bahn muss gewässert werden, Belag muss aufgetragen werden, muss gerüttelt werden. Also schon auch mit ein bisschen körperlichem Einsatz da. Und ja, Umfeldpflege ist es, ja, wir haben neben den Grünanlagen, neben der Bahn, haben wir eben auch für Wettkämpfe sowas wie Duschen, sowas muss instand
Ja,
gehalten
okay.
werden. Also wir richten ja eben auch Veranstaltungen aus. Ja.
Ja, gut. Du hattest oder ihr hattet beide schon von Training gesprochen und von Trainern. Wie ist denn das Training bei euch organisiert? Also Altersgruppen, wie häufig und so weiter? Und du hattest gesagt, dass auch Mitglieder jetzt immer mehr Trainer werden. Ist das dann dieses klassische, Mitglieder werden älter und machen dann das Jugendtraining und du gibst weiter das Erwachsenentraining? Oder wie ist das organisiert?
Ja, bei uns ist das Training eher so ein bisschen nach Leistung gestaffelt tatsächlich. Wir haben einmal den absoluten Einsteigerbereich, das heißt, in der Regel melden sich dann Leute bei Manja, die den Sport ausprobieren möchten. Und da ist Manja auch tatsächlich mit engagiert und leitet die so ein bisschen an. Wenn sie dann sich entscheiden, in den Verein einzutreten, haben wir eine Gruppe, wo ich sage mal Sportler im Bereich von 5 bis 10 ungefähr mit abgedeckt werden. Die trainieren bei uns zweimal die Woche. Da haben wir also zwei Eltern, die das Training regelmäßig abdecken und dann noch aushilfsweise weitere Eltern, wenn mal einer ausfällt, dass da was gemacht werden kann. Da geht es dann eben um Erlernen der Grundtechniken. Und wenn wir sagen, die Grundtechniken sind so gefestigt, dass sie weitergehen können, kommen sie eben in eine zweite Gruppe. Und die Trainer der zweiten Gruppe sind alle Sportler, also sind alles noch aktive Sportler, die dann eben im Altersbereich 18 bis 25, 26 liegen, die halt selber technisch ambitioniert sind und eben auch diese technischen Routinen weitertragen. Und dann haben wir noch ein Training, was quasi leistungsorientierter ist im Bereich, also wir sagen, wenn jemand auf nationale Rennen oder internationale Rennen fährt, was bei uns auch schon ab 5 Jahren teilweise möglich ist, gibt es eine Gruppe, die ich leite. Da sind einmal Sportler von 8 bis ungefähr 13 Jahren in der ersten Gruppe, wo wir halt an den technischen Fertigkeiten arbeiten. Und dann habe ich noch eine klassische Gruppe, wo eben alle, die dem Leistungssport eher zugeneigt sind, also leistungsorientierter arbeiten wollen, drin sind, sowie alle Trainer, damit wir die auch kontinuierlich weiterbilden.
Das hört sich eigentlich nach einer sehr gut geölten Maschine an. Es wurde gerade angesprochen, wenn Leute neu dazukommen und das zum ersten Mal ausprobieren wollen, dann melden sie sich bei dir, Manja. Habt ihr dann dementsprechend genügend Fahrräder für alle Altersklassen, Größen, Gewichte, genügend Schutzmaterialien, damit die einfach die ersten, ich sage jetzt mal 2 Wochen, Leihmaterialien kriegen können, bevor sie sich gleich ein eigenes Fahrrad und Schutzkleidung kaufen müssen?
Ja, also momentan kommen wir tatsächlich an unsere Grenzen, weil wir gerade viel Zulauf haben, was uns natürlich sehr freut.
Das
Aber
ist eine schöne Nachricht, ja.
irgendwann sind wir natürlich auch ausgeschöpft, was unsere Leihfahrräder betrifft. Aber die haben wir da und die dürfen die auch so ein Vierteljahr ungefähr auch nutzen. Also auch selbst wenn sie dann den Schnuppertraining absolviert haben, gehen sie dann ja ins normale Training über und können dann auch die erste Zeit auch noch ein Fahrrad nutzen. Weil man kennt das ja selber, die Euphorie ist erstmal ganz hoch und dann flacht das dann doch wieder ab und dann hat man ein Fahrrad und die ganze Außenausrüstung angeschafft. Also Helme und Handschuhe haben wir auch immer da und dann können die dann so nach und nach sich dann selber alles dann kaufen und anschaffen.
Sind Helme und Handschuhe auch, ich sag mal, Pflichtausrüstung? Da wird es ja wahrscheinlich irgendeinen Regelwert geben. Und ich denke mal, dass wer länger dabei ist, auch mehr als nur Helm und Handschuhe trägt.
Ja.
Ja, genau. Helm und Handschuhe ist quasi die Helm, Handschuhe, lange Sachen ist die Grundausrüstung, was vorgeschrieben ist. Empfehlenswert ist natürlich, weil die technischen Fähigkeiten noch nicht so ausgereift sind im Kindesalter, auch Knieschoner, Ellbogenschoner und vielleicht auch so eine Protektorjacke zu tragen. Genau, also das ist eigentlich die Regel, ne? Also wenn ich das ausprobiere, habe ich das wahrscheinlich noch nicht,
Ja.
aber relativ schnell, wenn ich in den Vereinsbetrieb übergehe, dann sollte ich das schon machen, ja.
Ja
Ist
gut, da sehe ich auch,
empfehlenswert auf jeden
dass
Fall.
das die
Ja, da sind
erste
die Eltern dann
Priorität
ja
der
auch.
Eltern ist, ja.
Genau.
Auf jeden Fall. Wenn man dann besser wird und bei dir im Training ist, tragen die dann auch noch alles oder ist das irgendwann dann nicht mehr cool, dass man dann nur noch Helm und Handschuhe trägt?
Also tatsächlich ist das so ein Thema, so ab 15, 16 kommt das dann auf, da freuen sich die Eltern auch immer wieder, dass man dann versucht, möglichst viele Schoner eigentlich, also gerade diese Protektorenjacke ist das Erste, was von Kindern nicht mehr gemocht wird. weil es ja so ein, also zumindest ein bisschen bewegungshemmend ist und ja, unser Sport davon ja lebt, dass man sich eben auch gut bewegen kann. Deswegen, ja, ist es mit zunehmendem Alter und ich sag mal Leistungsniveau fast üblich, dass man wieder Protektoren auch weglässt.
Ja gut, das kenne ich aus meinem eigenen Sport auch. Zahnschützer trägt man ungern, da kann man nicht so gut kommunizieren auf dem Platz. Ich will jetzt wissen, BMX Race ist ja so wie, glaube ich, jede Radsportart Teil vom Bund Deutscher Radfahrer, vom UEC, also dem Europäischen Dachverband und dem UCI, dem Weltverband. Wie seid ihr so auf der Bundesverband und dann weiteren Verbandsebenen organisiert und wie läuft so eine Saison ab? Also habt ihr Bundesliga-Rennen, Pflichtrennen? Wie habt ihr eine Vorbereitung, wo ihr jetzt irgendwo zu Rennen fahrt, wirklich als Vorbereitung? Gibt es Trainingslager? Macht man das zu Hause, fährt man weg? Gibt es Testrennen?
Ja, also
Viele
grundsätzlich.
Fragen in einer.
Ja, genau. Ich kann ja auch nochmal wiederholen. Fangen wir
Ja,
mit der
genau.
ersten an. Wie seid ihr in den verschiedenen Verbänden organisiert?
Ja, also alles, was. Also, wir sind natürlich im Radsportverband Niedersachsen. Sind dann, um mal gleich die Rennserien abzudecken, sind im Norden unterwegs im Nordcup. Das ist ein Verbund aus den. Ja, also aus den Nordlandesverbänden ab Hessen, Nordrhein-Westfalen, Bremen, Hamburg, Niedersachsen. Da fahren wir den Nordcup. Das sind, meine ich, zwischen 6 und 8 Rennen, sowas im Jahr.
Ja.
Teilweise ein Wochenende, teilweise aber auch Einzelveranstaltungen. Wenn ich dann, also dafür brauche ich mich auch nicht qualifizieren. Dann die nächste Ebene wäre eigentlich, ja, wir haben die Norddeutsche Meisterschaft, die ausgetragen wird. Auch daran kann eigentlich, sobald ich eine Lizenz habe, jeder daran teilnehmen, was bei uns auf fast allen Stufen tatsächlich so ist im Nachwuchsbereich. Dann geht es weiter, dann sind wir im Bund Deutscher Radfahrer bzw. bei German Cycling organisiert. Dort haben wir die Bundesliga. Die wird ausgetragen an 4 Rennwochenenden mit jeweils 2 Wettkämpfen. Heißt, wir haben 8 Veranstaltungen über ganz Deutschland verteilt. Die dienen dann unter anderem zur Qualifikation für die EM, also Europameisterschaft und Weltmeisterschaft in den Nachwuchsbereichen. Also wir haben ab 8 Jahren haben wir Europa- und Weltmeisterschaften, wo wir dann auch beim Europaverband schon wären. Der trägt halt European Cups aus. Das sind, ich meine, 6 Wochenenden im nächsten Jahr, die komplett über Europa verteilt sind, wo ich aber auch, wenn ich mich entscheide, mein Kind soll BMX fahren, kann das quasi in der ersten Saison daran teilnehmen schon. Also ich muss mich nicht qualifizieren. Und dann haben wir die Europameisterschaft bzw. European Challenge. Ist es, da muss ich mich auf deutschem Wege qualifizieren, werden pro Jahrgang die besten 12 Sportler zugelassen. Und das gleiche auch bei der Weltmeisterschaft, die dann eben von der UCI ausgerichtet wird, bzw. heißt es Weltmeisterschaft ab den Junioren und im Nachwuchsbereich World Challenge.
Okay. Und wie läuft das so in der Vorbereitung ab? Das sind jetzt ja, also, oder ich frage mal anders, nehmen Leute an all diesen Rennen wirklich teil oder ist das dann so ein bisschen, wann habe ich Zeit, was muss ich fahren, um mich zu qualifizieren für die nächste Sache? Fahre ich dahin, wenn ich mich überhaupt nicht qualifizieren muss? Wie ist das so, wenn man das überhaupt sagen kann, weil das ja wahrscheinlich jeder individuell
Genau,
entscheidet.
das ist absolut niveauabhängig. Also klar fange ich irgendwo beim Nordcup bei uns an. Und versuche auch eine ganze Nordcup-Saison quasi zum Reinschnuppern. Wenn jemand da erfolgreich ist, versucht man den dann natürlich auch dazu zu bringen, dass er die Bundesliga fährt. Oder wir haben dann noch so eine Rennserie, die nennt sich Drei-Nationen-Cup, wo die Rennen zwischen den Niederlanden, Belgien und Deutschland ausgetragen werden. Das kann man dann auch noch fahren. Also wenn man alles fahren würde, wäre man wahrscheinlich so 30, 35 Wochenenden im Jahr unterwegs. Was aber tatsächlich, wenn ich auf relativ hohem Niveau den Sport betreibe, fängt es früh an, dass man eben viele dieser Rennen machen muss, einfach um sich weiterzuentwickeln. Aber wie gesagt, der Sport lässt sich auch auf relativ niedrigem Niveau betreiben, was natürlich für uns wahrscheinlich schon, also wir sind da etwas abgestumpft, wenn ich sehe, dass Eltern vielleicht von Bisping nach Bielefeld oder in die Nähe fahren müssen, dann ist das ja schon eine Strecke, die ich vielleicht beim Fußball nicht unbedingt direkt überwinden muss. Ne?
Ja,
Also
und euer
deswegen,
1,8 ist noch um die Ecke. Das
genau.
sind die nahen Wettkämpfe.
Genau, das sind für
Ja,
uns die nahen
tatsächlich.
Wettkämpfe und das sehen Eltern manchmal anders, aber die gewöhnen sich daran.
Sehr schnell sogar. Man kommt da sehr schnell rein und das macht ja auch einfach Spaß, das
Genau,
dann
man
zu
ja
machen.
hat das ja auch durchgemacht.
Genau, ich hätte das nicht gedacht, dass wir das mal so intensiv betreiben werden. Haben wir so eine gewisse Zeit auch gemacht. Aber Man kommt da schnell rein und das macht ja auch Spaß. Man ist in einem Verbund dann ja auch, man trifft ja die gleichen Leute dann an jedem Wochenende. Es gibt ja noch mehr Verrückte, die das jedes Wochenende machen. Und dann trifft man sich und die Kinder haben ihre Freunde da und ist einfach auch ein schönes Miteinander.
Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich kenne das auch bei uns. Ich bin häufig in Tschechien. Das ist, jedes Mal denke ich mir, ich habe keinen Bock hinzufahren. Und dann bin ich da und bin so ein bisschen wie Klassentreffen, Familientreffen. Man sieht die gleichen Leute wieder. Man gewinnt mal, man verliert mal. Aber das gehört auch dazu.
Ja, und BMX ist halt, neben dem, dass das die ganze Familie macht, ist es halt auch, also an jeder BMX-Strecke gibt es eigentlich auch direkt Campingmöglichkeiten.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch so ein extremes BMX-Ding. Das also ist ja ähnlich wie beim Motocross. Da fahren alle hin und campen vor Ort. Die Kinder treffen auf ihre, also fahren die Rennen gegeneinander, aber neben der Strecke sind es Freunde. Also da entwickeln sich Freundschaften. Also das ist, denke ich, ein großer Vorteil, auch wenn es, sage ich mal, relativ zeitaufwendig ist.
Ja, okay. Jetzt haben wir sehr viel über Rennen gesprochen. So, jetzt weißt du, dass ihr in Bisping ja auch Rennen ausrichtet. Jetzt würde ich gerne wissen, wie läuft so eine Vorbereitung für so eine Rennveranstaltung und auf welchem Niveau ihr in Bisping Rennen veranstaltet, Manja?
Also die Vorbereitung läuft schon relativ routiniert, weil wir schon sehr viele Rennen gemacht haben und das auch von unserem Vorgänger übernommen haben. Da weiß jeder, was er zu tun hat, was anzumelden ist, was vorzubereiten ist. Das stimmen wir uns natürlich auch ab, auch mit unseren Mitgliedern dann, dass jeder hat so seinen Bereich, den er abdeckt und das läuft eigentlich relativ komplikationslos dann. So ein Rennen auf die Beine stellen. Das sind ja schon sehr viele Leute, die dann kommen an so einem Wochenende. Da haben wir ungefähr 60, 70 Camper dann bei uns vor Ort. Dann kommen wir circa bei einem Nordcup 200 Fahrer, die dort sind, plus dann Eltern und Zuschauer. Also es sind schon eine Menge Leute, die an so einem Wochenende dann bei uns auf der Bahn zu Gast sind. Aber ich finde immer, das ist so ein Selbstläufer irgendwie. Das klappt ja, wirklich gut.
Auf welchem Niveau richtet ihr dann Rennen aus? Richtet ihr dann nur in Anführungszeichen Lizenzrennen aus oder gibt es auch eigene Veranstaltungen, die ihr ausrichtet, wo auch vielleicht jeder eingeladen ist oder auch nicht?
Also erstmal diese klassischen Jedermann-Rennen gibt es bei uns gar nicht mehr so in dem Umfang. Also wenn ich mir überlege, BMX-Rennen fahren zu wollen, muss ich eigentlich eine Lizenz ziehen. Sonst kann ich halt nur trainieren, aber Wettkämpfe sind für mich zumindest, also es gibt glaube ich Landesverbände, die machen es noch, aber im Norden gibt es keine klassischen Anfängerrennen, sag ich mal.
Okay, also es ist immer gleich mit dem jeweiligen Landesverband zusammen, eins der Rennserienrennen wird bei euch dann mit ausgerichtet.
Genau, also das liegt glaube ich auch mit daran, also jeder, der BMX fahren möchte, ist halt gebunden daran, dass er eigentlich an einen Verein herantritt.
Ja.
Deswegen haben wir so diese klassischen Leute, die bei Jedermann-Rennen auftauchen, wo keiner weiß, wo die herkommen, haben wir eigentlich nicht.
Ja. Anders als im Straßenradsport, wo es ja gefühlt gerade mehr Jedermann-Rennen gibt, als dass es Lizenzrennen gibt oder Menschen, die Lizenzen ziehen. Das ist ja für euch als Verein und als Verband natürlich eine gute Sache, dass es auch alle Lizenzen ziehen. Das ist ja auch eine gewisse Kontinuität an Kosten, die da reinkommen oder Geld, was reinkommt, die man wieder umlegen kann. Macht ihr auch internationale Rennen bei euch?
Also wir richten hauptsächlich Nordcup-Veranstaltungen aus. Hängt damit zusammen, dass eigentlich unsere Strecke nicht mehr hergibt. Ne? Also wir überlegen immer, wie wir unsere Strecke erweitern können, aber das ist so mit das größte Problem, das wir haben, dass einfach von den Maßen des Geländes nicht mehr möglich ist. Ne? Also wir haben einmal, wenn man BMX betrachtet, also wahrscheinlich jemand, der neu anfängt, der denkt, dass das, was bei den Olympischen Spielen abläuft, ein komplett anderer Sport ist. Also wir haben teilweise Starthügel, die 2 Meter hoch sind und im olympischen Format sind wir dann bei einer 8 Meter Startrampe, wo dann aber auch keine Kinder runterfahren. Da gibt es dann einen extra Startberg. Aber deswegen, da sind so gewisse Grenzmaße des Grundstücks notwendig, die wir im Moment nicht vorweisen könnten. Und das ist, sage ich mal, eins unserer Hauptprobleme, wo wir uns auch gerne entwickeln würden, dass wir unsere Strecke dahingehend anpassen, dass wir auch wieder größere Rennveranstaltungen ausrichten können und vielleicht auch unsere Sportler mehr Richtung internationale Wettkämpfe bringen können. Weil so ein 8-Meter-Starthügel, den gibt es in Deutschland im Moment zweimal, einmal in Bayern und einmal in Stuttgart und eben nichts im Norden. Das heißt, für uns ist das nächste, glaube ich, in den Niederlanden, was dann die Ausrichtung auf den Leistungssport natürlich relativ schwer macht im Norden.
Ja, wenn man immer ins Ausland reisen muss und auch weit reisen muss, natürlich schwierig, dann die Erfahrung zu sammeln. Ist das denn richtig? Also ist das ein Wunsch oder ist das ernsthaft in Planung, entweder ein neues Gelände zu finden, weil man vielleicht mehr Platz braucht für einen größeren Starthügel, oder bei euch das irgendwie so hinzukriegen, dass ihr Nachwuchs- und Leistungssport weiter betreiben könnt auf einer Bahn oder auf einem Gelände?
Also ich sehe das so, im Moment ist es noch eher ein Wunsch, genau. Aber wir sind daran, dass wir Gespräche mit der Gemeinde führen, was möglich ist. Also ich sag mal, ein Gelände ist ja auch nicht mehr so einfach verfügbar, wie es vielleicht in den 80ern war, als die Bahn gebaut wurde. Der Wunsch ist da, die Gespräche haben angefangen, aber ja, also das ist natürlich nicht ganz einfach. Das ist natürlich auch ein Projekt, was relativ kostenintensiv dann ist auch.
Könnt ihr das beziffern? Habt ihr da ein Gefühl oder gibt es da schon Planung, wie teuer sowas ist? Weil ich kann es überhaupt gar nicht einschätzen.
Ja, ich würde sagen, nach oben hin ist fast offen, wie so immer. Aber ja, ich würde sagen, wenn wir viel in Eigenregie machen und natürlich sollte die Bahn dem internationalen Standard entsprechen, aber ich denke so ab 500.000, 600.000 Euro aufwärts Richtung 1 Million wird's gehen, wenn man sowas realisieren möchte im Norden.
Ja, okay. Das ist ja mal eine große Größenordnung, aber jetzt habe ich auch ein bisschen Vorstellung und vielleicht die Zuhörenden auch. So, jetzt kommen wir mal dazu, warum wir uns überhaupt unterhalten. Eigentlich ist nämlich, Manja hat bei uns einen Antrag gestellt für nicht eine, nein, nicht zwei, sondern gleich für 3 Meisterschaften. Und das fand ich außerordentlich, denn wir haben ihr habt eine deutsche Meisterschaft, 4. bis 6. Juli in Erlangen teilgenommen, damals beantragt für 20 Sportler und Sportlerinnen. Danach, 10. bis 13.7., das ist also eine Woche später, wart ihr in Lettland, in Valmiera.
Richtig, ja.
Damals mit 15 beantragt, ob das so ist, erfahren wir gleich, ob ihr dabei geblieben seid. Und dann am 28. bis 31. Juli eine Weltmeisterschaft in Kopenhagen mit 12 Sportlern. Das ist ja einfach in einem Monat deutsche Meisterschaft, Europameisterschaft und Weltmeisterschaft abzuarbeiten. Ich würde es jetzt mal wirklich abarbeiten nennen. Ist ja schon mal die eine Sache. Und dann da auch insgesamt 47 Sportler hinzuschicken. Ich denke mal, einige werden sich auch gedoppelt oder sogar alle 3 teilgenommen haben.
Ja.
Ist ja, finde ich, außerordentlich. Vor allem, ihr habt gesagt, ihr habt 100 Mitglieder, von denen ja nicht mal alle fahren, weil ja auch Elternmitglieder sind. Dann so eine große Anzahl zu Meisterschaften zu schicken, hört sich erstmal außerordentlich an. Fangen wir mal mit der deutschen Meisterschaft an. 20 Sportler sind dahin gefahren, sowas haben wir beantragt. Wie viele sind wirklich gefahren? In welchen Altersklassen seid ihr an den Start gegangen? Und wie habt ihr so abgeschnitten?
Soll ich mal anfangen?
Ja, genau. Fang du mal an, Manja.
Es sind 19 Fahrer, glaube ich, hingefahren und Fahrerinnen. Wir haben auch ein paar Mädels dabei. Nach Erlangen in Bayern. Da haben wir den kleinsten Sportler in der Altersklasse 5-6 bis hoch zu 35 plus ist die Klasse oder wie heißt die noch?
Die heißt, ich meine 35 oder 30 plus irgendwie, ja.
Genau, ja, also von jung bis alt waren alle dabei. Dann gibt es noch ein paar Cruiser-Fahrer, die dann noch da mit eingestiegen sind. Und
Cruiser heißt, wir haben einmal 20 Zoll Laufräder und Cruiser sind größere Laufräder, 24 Zoll. Das ist quasi so eine Unterkategorie, die wir noch haben.
Okay. Genau, da sind so ein paar noch dabei, die das auch bei uns machen. Genau, also hatten wir eigentlich alle vertreten. Ich überlege gerade so ein bisschen nach den Ergebnissen. Vielleicht kriegen wir das noch so ein bisschen zusammen. Also wir haben auf jeden Fall einige im Finale. Finale sind ja immer die besten 8 und das ist ja immer das, was man auch versucht zu erreichen. Da hatten wir jemanden in 7-8, der ist seine erste Saison gefahren und ist 4. geworden. Sein Bruder in der 5-6 Startklasse ist 7. geworden. Wir haben 2 Mädels in der Startklasse 7-8. Da haben wir eine Vize-Platzierte gehabt, die ist 2. geworden und einmal Platz 7. Jetzt komme ich an meine Grenzen. Wir haben dann noch in 17-29, was ja noch eine ganz recht starke Klasse auch ist, haben wir auch den 2. Platz erreicht und auch 35 oder 30
auch plus, den
auch der 2. Platz. Also wir waren da schon sehr zufrieden mit den Ergebnissen auch im Ergebnis dann. Also das war schon mal ganz erfolgreich.
Das hört sich auf jeden Fall auch erfolgreich an. Also unabhängig von natürlich der Erfahrung, die man dann ja, wenn man das erste oder das zweite Mal dabei ist und ja auch in den jungen Jahren mitnimmt, auch tatsächlich Platzierungen mit Medaillen mitgenommen. Das ist natürlich erfreulich, dass man da nicht nur hinfährt, um teilzunehmen, sondern auch was zu gewinnen.
Und nicht zu vergessen, natürlich haben wir auch noch einen Meistertitel geholt in der Juniorenklasse.
Mhm.
Genau.
Ja, dann ist ja wirklich alles dabei, außer 3. Plätze. Erste, zweite und weitere. Das ist ja schön. Wie muss ich mir das vorstellen? Seid ihr mit allen 19 zusammen angereist oder ist es dann schon so, dass jede Familie oder jeder Sportler, jede Sportlerin mehr oder weniger alleine anreist und ihr trefft euch dann vor Ort, alle am Campen oder auch nicht? Also wenn ich es rausgehört habe, wahrscheinlich alle am Campen.
Ja, also jeder reist eigentlich
Unterschiedlich.
individuell an, ne? Und ob gekämpft wird oder nicht, entscheidet auch jeder selber. Ich würde sagen, da ist ungefähr Hälfte, Hälfte.
Ja, würde ich auch sagen.
Aber die Anreise selbstständig, weil es ja vorwiegend auch um jüngere Kinder geht, und die dann eben mit ihren Eltern anreisen sollen, das, und Sportler dann entsprechend also im Verbund, die organisieren sich dann auch.
Ja, natürlich, dann gibt es Fahrgemeinschaften und Co. Das habe ich vorhin gar nicht gefragt, aber wie viele Fahrräder nimmt man denn dann zu so einer Meisterschaft mit, also als individueller Fahrer, Fahrerin?
Ja, also auf dem Niveau, wie die Sportler das betreiben, in der Regel eins nur.
Okay.
Ja, und dann vielleicht noch mal ein Ersatzlaufrad, da hat man Reifen, Schläuche, alles dabei. Und vor Ort ist meistens auch die Möglichkeit, wenn was kaputt geht, dass was gekauft werden kann.
Das wäre auch komisch, wenn nicht. Okay, aber du hast schon gesagt, ihr seid im Großen und Ganzen zufrieden mit der Leistung, die ihr erbracht habt im Schnitt. Ich denke mal, der eine oder andere wird wahrscheinlich schon sagen, hätte besser sein können. Aber im Schnitt von den 19 Leuten, die hingefahren sind, sagt ihr, das passt schon.
Ja.
Ja, durchaus, ja.
Das ist doch schön. Dann Europameisterschaft. Ich habe hier stehen in Lettland. Mit 15 Sportlern war angedacht. Ich habe jetzt schon von dir im Vorgespräch gehört, das waren nicht ganz 15.
Nein.
Da können wir es ein bisschen kürzer machen, aber erzählt mal, wie seid ihr da oder wer ist da hingefahren von euch?
In Lettland waren zwei Sportler, einmal ein Juniorensportler, der ist bis ins Viertelfinale gekommen vor Ort, und dann hatten wir noch einen Sportler, der in der, ich glaube, da ist die Klasse auch 30 oder ist 35 plus, müsste es sein, also 35 Jahre und älter,
Ja.
der angereist ist und dort, ich sage mal, um die Führung gekämpft hat, dabei gestürzt ist und ich meine am Ende den vierten Platz
Vierten.
belegt hat.
Ja.
Genau, also da sind zwei Sportler angereist, richtig?
Genau.
Ja.
Dadurch, dass der Weg natürlich sehr weit ist nach
Und der
Lettland.
Abstand von der deutschen Meisterschaft
Genau.
halt auch ziemlich kurz ist.
Und dann danach gleich die Weltmeisterschaft auch anstand.
Ja, also nach der deutschen Meisterschaft, das erste Training in Valmiera hat am Mittwoch stattgefunden. Das heißt, wir hatten sogar einen Sportler, der mit dem Auto angereist ist, der konnte eigentlich direkt nach der deutschen Meisterschaft losfahren.
Das wäre jetzt auch mein Kommentar gewesen. Dann braucht man ja von Erlangen gar nicht zurückfahren. Nach
Genau.
Bisping kann man direkt weiter in den Osten fahren.
Ja.
Wie weit ist Valmiera weg? Ich habe das vorher nicht geguckt.
Oh,
Wisst
ich
ihr
würde
das?
so mit dem Auto 1700
Ja.
Kilometer in etwa.
Pro Weg.
Genau.
Das macht Spaß.
Ja.
Aber gut, dementsprechend, wenn zwei hingefahren sind, dann seid ihr wahrscheinlich als Abteilungsleitung einfach froh, dass zwei hingefahren sind.
Die uns ja auch gut vertreten haben dort, da sind wir schon auch froh drüber.
Das kann ich auf jeden Fall auch verstehen. Dann sind wir am Ende des Monats in Kopenhagen, Dänemark. Da wart ihr dann aber auch wieder zu 12. In welchen Altersklassen?
Ich meine, 7, 8 oder 9, 10 waren die kleinsten und dann sind wir auch wieder hoch bis, wie ist da die
Ab
Klasse?
8, also sind ja bei
Ab
der
8, genau.
Weltmeisterschaft, bei der
Ja,
Europaweltmeisterschaft, wir
stimmt, 8.
starten national immer in Doppelklassen, aber da starten wir in Einzelklassen.
Genau.
Und die jüngste Klasse, die ausgetragen wird, ist 8.
Ist genau 8 und drunter oder
Nee,
drunter.
nur 8.
Nur 8, okay.
Ja.
Genau, da hatten wir von dieser Klasse bis hoch zu auch wieder 30.
Genau, also.
35 plus oder die Masterklasse, da kannst du vielleicht noch mal erklären, was das ist.
Genau, Mastersklasse ist quasi eine Klasse, in der ehemalige Profisportler starten dürfen. Oder also in der Regel starten, es dürfte auch jemand anders starten. Aber so vom Leistungsniveau her ist das so angedacht. Da hatten wir, also aus Deutschland sind tatsächlich drei Sportler mitgefahren und von den Sportfreunden Bisping ist einer mitgefahren, der Roman Sablin, der am Ende auch den Vize-Weltmeistertitel eingefahren hat. Was, denke ich, eine außerordentlich gute Leistung ist, kann man nicht anders sagen.
Ja,
Ja, das
also
hört sich auf
da
jeden
ist.
Fall nach einem großen Aushängeschild für euch als Verein. Hört sich das danach an? Vor allem, ihr habt ja gesagt, dass das mit der Strecke, die werden da ja von einem 8 Meter Starthügel starten, denke ich mal.
Nee, tatsächlich, es gibt eine Junioren-, U23- und Elite-Klasse, also eher wo es in Richtung Profisport geht, die starten von dem 8-Meter-Starthügel, alle anderen von einem, der 5 Meter hoch
Ah,
ist.
okay, gut. Aber trotzdem, das ist ja auch höher als euer Hügel, wenn ich es richtig verstanden
Ja.
habe. Dann ist es aber, und selbst wenn, also Vize-Weltmeistertitel ist sehr, sehr, sehr beachtlich.
Genau, zusätzlich hatten wir noch eine Sportlerin dabei, die Emma, die ist 8 Jahre alt und die ist auch Fünfte geworden. Ja, das auch ist im Finale gefahren, das war auch schon ein großer Erfolg.
Ich finde das verrückt, als Achtjährige oder Achtjähriger schon bei so einem großen Event dabei zu sein. Also ich habe auch ein oder zwei internationale Turniere gespielt, aber als 19-Jähriger und älter, schon gleich als 23-Jähriger und älter. Und ich hatte jedes Mal Gänsehaut ohne Ende und war aufgeregt wie sonst was. Und das als 8-Jähriger oder 8-Jährige.
Ja, das ist, denke ich, eine wahnsinnige Erfahrung auch. Genau. Also deswegen auch die anderen Sportler, die vielleicht leistungsmäßig noch nicht die Erfolge haben. Aber man muss sich halt so eine World Challenge so vorstellen, da sind rund 2.500 Sportler am Start, die an 2 Tagen über verschiedene Nationengruppen zusammen trainieren. Also wir haben dann vielleicht Training mit den Niederländern, ich sage mal, in einer Gruppe sind dann immer so 500 Sportler. Und da musst du dich dann ja als 8-jähriges Kind auch erstmal irgendwie durchwursteln, dass das funktioniert. Also es ist immer ein bisschen chaotisch. Und da kommt dann, denke ich, auch wieder der Zusammenhalt im Verein ins Spiel, dass die Älteren eben da auch den Kleineren helfen. Und also die müssen da schon sehr viel leisten. Also zum Beispiel so ein Fahrerlager ist so aufgebaut, da kommen keine Eltern rein. Also ich gebe morgens mein Kind ab, da ist dann ein Betreuerteam für Deutschland, kümmert sich um die Sportler. Aber das ist ja als 8-jähriges Kind vielleicht auch nicht selbstverständlich, dass man das gut hinkriegt.
Das ist spannend. Das ist eine Sache, die mir gerade erst eingefallen ist, die ich nämlich vergessen hatte aufzuschreiben. Seid ihr beide zu allen 3 Sachen mitgefahren? Also ich meine, du bist ja so gesehen Trainer, du bist nur Abteilungsleitung. Wart ihr beide bei allen 3 dabei?
Meine Kinder sind tatsächlich momentan nicht aktiv, aber wir sind trotzdem zur Deutschen Meisterschaft gefahren als Zuschauer und auch bei der Weltmeisterschaft waren wir auch. Das haben wir mit unserem Sommerurlaub dann verbunden, ja, und haben uns das natürlich mit angeschaut.
Ja. Kopenhagen-Bisping ist ja auch dann, wenn man nach Lettland fahren könnte, ist natürlich Kopenhagen ein bisschen näher um die Ecke für euch.
Ja, und ich war natürlich in meiner Funktion als Bundestrainer überall vor Ort.
Ja. Das Betreuerteam in den Fahrerlagern, sind das dann Menschen vom German Cycling oder sind das Menschen, die dann von der Veranstaltung für die abgestellt werden?
Also das sind, also Menschen von German Cycling ist vielleicht nicht ganz richtig. Das sind Leute, also es sind quasi Eltern von Sportlern, die sich bereit erklären, da wirklich eine Woche lang alles zu geben und allen Sportlern alle zu unterstützen. Da gibt es dann halt eine begrenzte Anzahl, je nach Starterzahl, was man da stellen darf. Und da ist es, das ist, glaube ich, auch also außerordentlich, dass man dann wirklich Eltern hat, die sich da eine Woche hinstellen und für alle aus Deutschland alles geben und ja, das auf freiwilliger Basis.
Aber darum ging es mir am Ende, ob die Sportlerin gerade halt im, ich sage jetzt mal so U12-Bereich, U14-Bereich, ich glaube, wenn man dann 14, 15 ist, dann würde das auch mit einer fremden Person gehen, aber ob die die Chance haben, irgendeinen Bezug zu diesen Betreuern zu haben. Aber wenn ihr jetzt sagt, das sind Eltern, die im Kinder halt bei German Cycling haben, dann sind die ja auch durch Wettkämpfe irgendwie wenigstens das Gesicht bekannt. Und dann ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher für so einen 8-Jährige, dann zu so einer Person, die man schon x-mal gesehen hat, so ein bisschen Beziehung, ja, Vertrauen aufzubauen.
Also in der Regel sind das Leute, die auf vielen Wettkämpfen sind und auch der die Teammanager-Position übernommen hat, der kommt aus Hamburg, also kennen die Sportler alle, die Kinder entsprechend.
Es ist trotzdem noch eine sehr große Verantwortung, ja auch dann als so Betreuer mit doch ja fremden Kindern, auch wenn man sie schon 10-mal gesehen hat, ist ja egal, es sind trotzdem fremde Kinder. Und auch wenn man sie nur bei einer Sportveranstaltung betreut, aber wenn da keine Eltern rein dürfen, sonst nur die Trainer vielleicht. Ich meine, das ist bei euch der Vorteil, du bist ja auch Bundestrainer, dann können sie vielleicht auch zu dir kommen, wenn du da auch rein darfst als Bundestrainer. Mhm. Hat das natürlich einen riesen Vorteil, aber am Ende des Tages bist du trotzdem auch nur der Trainer und halt nicht die Eltern.
Ja, genau. Ja, und dann unter so einer Stresssituation dann auch, ne? Dann ist vielleicht irgendwas nicht so gelaufen oder weiß ich nicht, brauche ja nur, dass ich meinen Handschuh verloren habe, dann bricht ja schon Panik aus. Und da ist es natürlich gut, wenn man dann ein gutes Team hinter sich hat.
Auf jeden Fall. Aber im Großen und Ganzen mit eurer Saison, seid ihr zufrieden, wie sie gelaufen ist, mit den Ergebnissen, mit den Entwicklungen der einzelnen Sportler? Oder kann man das so pauschal gar nicht sagen?
Doch, also ich denke, zufrieden sind wir. Also auch gerade, was jetzt unabhängig von den Ergebnissen angeht, die Entwicklung unserer Sportler, also die haben alle einen deutlichen technischen Fortschritt gemacht, was wir jetzt ja seit 2 Jahren irgendwie forcieren, dass wir da mit mehr älteren Sportlern für die Jüngeren arbeiten und dann natürlich Das Sahnehäubchen ist dann natürlich der 5. Platz und der 2. Platz bei der Weltmeisterschaft. Das ist, ja.
Kann man schon mit Werbung machen, ne?
Und
Hausieren
auch
gehen.
so die Entwicklung sind wir ganz positiv. Ne? Wir haben, wie gesagt, gerade viel Zulauf. Das ist natürlich schön zu sehen, dass sich viele Kinder für BMX-Fahren interessieren. Das macht dann ja auch wieder
Ja,
mehr Spaß.
wenn ich dann mal beim Kindertraining auftauche und sehe, dass da nicht vielleicht noch wie vor 10 Jahren halt 5, 6 Kinder in einem Training rumfahren, sondern 30, 35 Kinder, wo dann eigentlich, also man sich wieder Gedanken darüber machen muss, dass man die Strukturen wieder etwas erweitert. Das ist natürlich immer etwas erfreulicher, als wenn man sich Gedanken machen muss, wo man Sportler herkriegt, damit man diese Struktur überhaupt aufrechterhalten kann. Ne? Das ist immer deutlich erfreulicher, finde ich, und macht viel mehr
Absolut.
Spaß so.
Ja.
Das kann ich total nachvollziehen. Du als Abteilungsleitung und ich sag mal, reine Abteilungsleitung sagst natürlich, cool, wir haben viele Leute, die bleiben lange im Verein, wir können das Ganze irgendwie finanziell stemmen. Du als ja auch Trainer sagst natürlich dann, ey, cool, Breite bringt immer auch Spitze. Aus 8 Leuten gute Leute rauszuholen, ist schwieriger als aus 35, 40, weil wir kennen es ja auch, ein paar bleiben immer auf der Strecke durch Interessenwechsel, Wegzug, sonst
Natürlich.
was. Aber wenn man natürlich aus 35, 40 pro Jahrgang schöpfen kann, ist natürlich besser als 8 bis 10.
Ja, und BMX ist ja eine Sportart, die lebt halt davon, also man fährt zu 8 und wie soll ich mit 2 Leuten, die auf einem Niveau fahren, trainieren, dass ich also vernünftige Rennen fahren kann am Ende, ne? Also das muss ich ja irgendwie im Training unterbringen und wenn ich 2 Leute auf einem Niveau habe, ist das fast ausgeschlossen. Deswegen ist so eine gewisse Basis ist natürlich auch, ich sag mal, unerlässlich für Leistungsentwicklung.
Habt ihr beide ein Gefühl, woher der Aufschwung jetzt bei euch oder vielleicht auch allgemein im BMX Race Deutschland, das müsstest du jetzt sagen, wo das vielleicht herkommt? Ist das einfach nach Corona der Aufschwung, dass Leute wieder raus wollen? Oder habt ihr besonders Werbung gemacht, außerhalb der normalen Wege, die ihr vorhin beschrieben habt?
Besonders Werbung haben wir jetzt so außerhalb von dem, was wir sowieso immer machen, nicht gemacht. Das spricht sich halt immer rum. Wenn dann die Kinder erzählen, ich fahre BMX, dann will der Freund mal mitkommen oder die Eltern hören, dass es das gibt und finden das interessant und kommen dann. Also es ist eher so viel Mund-zu-Mund-Propaganda auch. Und das ist natürlich auch wichtig, dann positive Erfahrungen zu sammeln und das dann weiterzutragen. Unser Einzugsgebiet ist auch relativ groß. Also wir haben nicht nur Kinder und Jugendliche aus Bisping, sondern auch weit umzu, weil es halt nicht eine BMX-Bahn nicht in jeder Stadt gibt, sondern da ist ja die Entfernung auch immer ein bisschen größer.
Ja, ein weiterer Faktor könnte sein, dass halt immer mehr Pumptracks entstehen,
Ja.
was ja Leute schon per se aufs Fahrrad bringt und vielleicht, wenn einige daran Spaß entwickeln, dass sie eine Stufe höher und das vielleicht etwas organisiert machen wollen. Ja, also das ist, denke ich, auch eine Grundlage dafür. Und man muss sagen, Manja macht auch immer gute Arbeit, macht jedes Jahr verschiedene Ferienpassaktionen, wo viele Kinder kommen und da bleiben auch hin und wieder welche hängen. Und wenn man 10 Jahre zurückdenkt, war es eigentlich so, dass wir relativ wenig Sportler aus dem Ort hatten, aber trotzdem großes Einzugsgebiet, also eben im Umkreis von 40, 50 Kilometern tatsächlich die Anreise passiert ist. Und mittlerweile hat sich, glaube ich, in Bisping wieder rumgesprochen, dass man BMX fahren kann, und dass das auch ein ganz cooler Sport ist für Kinder.
Das kann ich mir gut vorstellen. Dann nochmal zu der anderen Frage, die ich gestellt habe. Ist das auch ein Phänomen allgemein für BMX Race Deutschland? Oder habt ihr das Gefühl, dass ihr so ein bisschen bei euch gut läuft und bei anderen vielleicht, wie vor 5 Jahren auch, oder 5 Jahren vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil da war Corona, sagen wir vor 10 Jahren, 10 Jahren?
Ja, ich würde sagen, dass es schon so einen leichten Aufschwung gibt. Jetzt muss man das natürlich, es schlägt sich noch nicht so in den Starterzahlen auf Wettkämpfen nieder. Das muss man in den nächsten Jahren etwas beobachten. Ist ja vielleicht auch im ersten Jahr immer nicht so, dass Leute gleich die Wettkämpfe fahren. Aber so das, was man sieht, zumindest im niedersächsischen Bereich, ist es, glaube ich,
Ja.
positiv zu bewerten.
Ja, absolut.
Das ist ja auf jeden Fall für euch und allgemein für alle Menschen, die sportbegeistert sind, sehr schön. Jetzt hatte Lars gerade gesagt, dass ihr auch verschiedene Ferienaktionen macht. Magst du dazu noch was zu sagen, was ihr so macht in
Also bei uns in
Ferienaktionen?
den verschiedenen Gemeinden oder Städten gibt es diese Ferienpassaktion. Ich weiß nicht, ob es das hier auch
Ich habe das
gibt.
schon mal gehört, aber vielleicht holst du noch mal kurz aus, um alle
Das ist
abzuholen.
praktisch von, bei uns ist es von der Gemeinde organisiert. Da gibt es so verschiedene Aktionen. Alle Sportvereine oder andere Gruppen oder Vereine im Ort können sich da anmelden und verschiedene Aktionen für die Kinder für die Ferien anbieten, dass die in den Ferien einfach auch nur mal eine gute Beschäftigung haben. Das können Bastelaktionen sein oder Ausflüge irgendwohin oder halt die Sportvereine Vereine nutzen das auch, um ihre Sportarten vorzustellen. Und das machen wir auch eigentlich regelmäßig, dass wir da eine Aktion anbieten, dass die Kinder da kommen können und mal BMX ausprobieren.
Ist und das da dann
bleibt natürlich dann auch immer der eine oder andere dann hängen.
Und bringt dann hoffentlich wieder Freunde und Familie mit.
Genau, und so kommt es dann gut mal in Gang.
Sind das dann Eintagesaktionen oder ja, ist das dann eine ganze Woche?
Nee, das ist einfach nur ein Schnuppertraining praktisch, ja, wo man dann mal einfach mal reinschnuppern kann, was ist das überhaupt. Und viele wissen es auch nicht. Also die kommen dann aus Bisping und sagen, Mensch, sowas haben wir hier noch nie gesehen. Ja, und das ist natürlich dann gut, dass man sich einfach ein bisschen präsentiert und ein bisschen wieder ins Gespräch bringt. Das ist immer wichtig.
Das freut mich ja, dass ich nicht der Einzige bin, der dachte, Bisping, da gibt es eine Kartbahn und einen Snowdome und das war's. Genau, nein, da gibt es einiges mehr.
Gibt's selbst die, die da wohnen, wissen das nicht.
Ja gut, aber das ist ja auch, also das ist ja viel, viel mehr schon als viele andere machen, sondern das ist ja wirklich dann aktiv Werbung betreiben. Also ihr habt das vorhin ja ein bisschen runtergespielt, nee, eigentlich ist Mund-zu-Mund-Propaganda und Freunde bringen Freunde mit. Aber solche Aktionen, die braucht man ja auch, um die neuen Zielgruppen, das neue Dorf zu erschließen und dann, anders läuft es ja nicht. Also es ist doch auf eure Arbeit, denke ich mal, zurückzuführen.
Wir haben auch schon mal einen Tag der offenen Tür organisiert. Sowas kann man natürlich auch mal machen. Ja, es sind immer ein bisschen größere Veranstaltungen dann. Und da hatten wir auch das absolute Katastrophenwetter. Das hat ist wirklich ins Wasser gefallen. Aber sowas kann man natürlich dann auch mal machen, um sich einfach ein bisschen zu präsentieren und sich wieder ins Gedächtnis zu rufen. Dann.
Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Jetzt habt ihr es mal angesprochen. Da habe ich bisher keine Sekunde drüber nachgedacht. Wie, bei was für Wetter kann man denn noch BMX fahren? Also bei Schnee und Eis ist mir klar, dass da wird es schwierig, aber jetzt hast du Regen angesprochen, wie lange, also wann müsst ihr denn auch sagen, das Training müssen wir heute ausfallen lassen?
Also wir versuchen, also jetzt im Winter versuchen wir das Training erstmal so lange wie möglich überhaupt zu gewährleisten. Ist natürlich jetzt gerade, wo es immer friert und taut, tut es der Strecke nicht unbedingt gut, deswegen muss es dann punktuell mal ausfallen und ja, wenn es jetzt stark Regen ist und da lassen wir die Kindergruppe dann schon mal ausfallen, aber so Nieselregen und mäßiger Regen, da wird eigentlich in der Regel trainiert. Also es gibt nicht viele Gründe, ein BMX-Training ausfallen zu lassen, weil es eben auch nicht viele Gründe gibt, dass ein BMX-Rennen ausfällt.
Ja, okay, gut. Und das ist dann wirklich nur, wenn es wirklich glatt und gefriert, dann
genau, also wenn die Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist.
Ja, aber ob es regnet oder peng, ist dann nur, ich verstehe, dass man die Achtjährigen vielleicht nicht anderthalb Stunden durch Regen schickt bei 6 Grad, aber genau, die Erwachsenen oder die 16 plus oder 14 plus, da kann man das dann schon mal machen, wenn die Eltern sagen, ja.
Genau, da wird vielleicht das Training dann mal verkürzt oder sowas. Aber wir sehen eigentlich, dass wir möglichst lange im Winter wirklich das Training aufrechterhalten, weil, ja, wie es bei einer technischen Sportart so ist, wenn man sich nicht weiterentwickelt, macht man eher Rückschritte und dann fängt man im Frühjahr, wenn die Rennen anstehen und kein Training im Winter stattgefunden hat, wie es sein sollte, fängt man natürlich deutlich schwerer wieder an als als es so der Fall ist. Und natürlich ist es für, ja, es gehen, glaube ich, auch relativ viele Mitglieder verloren, wenn man das im Training, nicht, also es im Winter nicht so anbieten würde.
Ja.
Habt ihr eine Winteralternative? Irgendwas, was, wenn jetzt wirklich, ich sag es mal, es schneit so sehr, dass jetzt einfach 2 Monate lang Schnee auf der Bahn liegt und der auch festgefroren ist und ihr sagt, ey, es geht einfach nicht. Gibt es eine Alternative für euch?
Wir haben immer die Möglichkeit, dass wir quasi ein Athletiktraining in der Sporthalle machen. Aber so eine BMX-Alternative haben wir tatsächlich nicht.
Nee. Ja. Wären wahrscheinlich auch andere.
Halle oder irgendwas gibt es leider nicht.
Nee.
Zumindest nicht hier in der Nähe.
Ich hatte gerade irgendwie auch an Halle gedacht, aber das ist dann ja ziemlich schnell entweder nicht möglich, wahrscheinlich eure Strecke in der Halle abzulichten. Also geht bestimmt, aber jetzt sprechen wir nicht über 500.000, sondern wahrscheinlich über sehr große andere Summen.
Ja.
Und dann ist ja BMX Freestyle doch sehr, 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 sehr weit weg von euch und wahrscheinlich doch zu verletzungsanfällig, würde ich vermuten.
Ja, und auch da ist die nächste Halle für uns, ich meine, Oldenburg gibt es eine Freestyle-Halle, das ist ja auch nicht so weit verbreitet, dass das in der Halle stattfindet.
Ja, das stimmt natürlich auch.
Deswegen macht es das nicht viel leichter. Ich glaube, in Zeven gibt es noch einen Pumptrack in der Halle, da weiß ich gerade aber nicht, wie der bewirtschaftet wird noch. Ja, aber die Möglichkeiten sind halt relativ schwierig, also es gibt dann vielleicht mal Ambitionen von Eltern, die irgendwas zur Verfügung stellen können, dass man wenigstens einen Start in der Halle trainieren kann. Mhm. Na, also wir starten ja von so einer Startklappe, vom Gate weg. Und das trainieren wir auch relativ häufig. Aber also eigentlich haben wir keine Möglichkeiten, bei richtig schlechtem Wetter auf irgendwas auszuweichen. Und da gibt es auch deutschlandweit keine Halle, die man nutzen kann. Ich glaube, in Dänemark gibt es eine, so 450 Kilometer entfernt, aber ist dann, ja, wir hoffen einfach, dass das Wetter einigermaßen gut bleibt.
Na gut.
Aber ja, was hatten wir letztes Jahr? Hatten wir 2, 3 Wochen Ausfall.
Genau. Also erfahrungsgemäß haben wir ja jetzt nicht 2 Monate am Stück Schnee. Wir gehen dann mal davon aus, dass das dieses Jahr auch nicht oder nächstes Jahr auch nicht passiert.
Die einen sagen zum Glück, die anderen sagen leider. Ja. Ne? Das kann ich nachvollziehen.
Da fahren wir einen Snowdome ein bisschen.
Ja, stimmt. Ja, ihr habt immer Schnee. Ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen auf die Sonderstellung, oder was ist Sonderstellung? Das Glück für euch als Bisping, Lars, dass du ja auch Bundestrainer bist. So, du hast 2025 deinen Bruder Florian als Bundestrainer beerbt. Da wäre jetzt mal meine Frage, wie ist dazu gekommen? Und Familie Ludewig, ist das BMX Race, da habe ich schon gehört, auf jeden Fall Familiensache. Erklär uns mal, warum jetzt dein Bruder nicht mehr und du jetzt auf einmal Bundestrainer bist, wenn du es kannst.
Ja, da würde ich vielleicht erstmal ein bisschen ausholen, wie ich dazu gekommen bin. Ja. Also ich habe bis 2013 studiert, da auch Wirtschaft, also jetzt nicht unbedingt im Sportbereich. Damals war mein Bruder schon am Olympiastützpunkt in Cottbus. Dann wurde eine Bundestrainerstelle ins Leben gerufen. Also wir sind jetzt seit 2008 olympisch und da sind die Strukturen dann immer weiter gewachsen. Daraufhin war die Stelle von meinem Bruder, also scheinbar übernehme ich immer die alten Stellen von meinem Bruder, so wie es sich jetzt anhört, war 2013 die Stelle am Olympiastützpunkt in Cottbus frei. Ja, und ja, ich habe damals einfach, ich wollte es ausprobieren, ob das was für mich ist, habe es bis 2017 gemacht, habe mir dann überlegt, es wäre vielleicht auch nicht mal schlecht, wenn ich mal in dem Beruf, in dem ich studiert habe, zumindest ein bisschen Erfahrung sammle und wollte eigentlich auch zu der Zeit gar nicht so viel BMX machen. Hab dann aber über Freunde, hab in Lüneburg angefangen zu arbeiten. Hab dann über Freunde, die in Bisping aktiv waren, die kamen natürlich immer, haben gesagt, ja, willst du nicht mal da Training machen? Ich gesagt, ja, kann ich mal machen. Und dann, so wie es ist, ist man da so in so eine gewisse Regelmäßigkeit reingerutscht, hab ein Bisping-Training gemacht, hab dann relativ erfolgreich auch Sportler im Norden so auf privater Ebene ausgebildet, die dann teilweise auch gut an internationalen Wettkämpfen teilgenommen haben. Ja, habe dann 2024, da mein Bruder bedingt Familienzuwachs, Reisetätigkeit nicht mehr optimal, habe 2024 schon Betreueraufgaben für die Nationalmannschaft übernommen. Also habe quasi die Sportler auf dem Weg zu den Olympischen Spielen begleitet und wurde dann, ja, oder habe mich dann auf die Stelle in diesem Jahr beworben und bin seit Februar im Amt. Also mein Bruder ist ausgeschieden, weil eben Familienzuwachs, also eine Trainerstelle, fordert, denke ich, viel Reisetätigkeit im Bereich von April bis Oktober bin ich, also ich glaube im Mai, Juni, Juli, würde ich sagen, habe ich 5, 6 Tage zu Hause geschlafen. Also ist halt sehr aufwendig. Ja, aber irgendwie bin ich nie von dem Sport losgekommen und habe gedacht, das möchte ich jetzt nochmal gerne machen.
Solange man noch kann. Ne? Das ist ja auch unabhängig davon, man muss ja erstmal werden als Bundestrainer. Ich meine, hast du jetzt vielleicht von deinem Bruder auch oder als deiner Familie auch genug mitbekommen und ja auch deinen eigenen Weg irgendwie gebaut. Aber man muss es ja erstmal werden und man muss es können. Hast du ja dann bei deinem Bruder gesehen, wenn dann die Familie kommt und sich der Fokus ein bisschen verschiebt. Und dann will man es natürlich vorher probiert haben, wenn man die Chance hat. Die hast du jetzt. Manja, jetzt haben wir ein bisschen gehört, wie auch Lars dazu gekommen ist, bei euch in Bisping Trainer zu werden. Was ist das denn für dich und für den Verein? Das ist ja aus meiner Sicht eine Riesenchance für euch. Wie beurteilst du das?
Natürlich, also das ist Gold wert, jemanden für Lars, wie Lars an der Seite zu haben, gar keine Frage, weil er natürlich die Expertise mitbringt, sowohl als Trainer, auch als jemand, der weiß, wie die Strukturen sind und wie so eine BMX-Bahn auszusehen hat, selbst gerade wenn wir nochmal darüber sprechen, irgendwann vielleicht nochmal um oder neu zu bauen, ist das natürlich schön, wenn man so jemanden an der Seite hat. Also ja.
Ist das was ihr im Training und in der normalen Vereinsarbeit, du jetzt als unabhängige Abteilungsleitung, sag ich mal, merkst, dass auch Eltern sagen, ey, ich fahre eher lieber hierhin zum BMX-Training als woanders hin vielleicht, weil ich sehe einfach, ihr habt einen guten Trainer und ja auch irgendwie, da ist eine gute Ausbildung möglich. Ist das was du auch hörst oder kommt das irgendwie erst später, wenn die dann auch checken, dass man auch leistungsmäßig was erreichen kann.
Ja, das ist immer mal so ein Thema. Wir wollen natürlich nicht von anderen Vereinen Sportler abwerben, weil wir sagen, wir haben die besseren Trainer. Das muss man natürlich immer so ein bisschen in Waage halten. Aber natürlich können wir, glaube ich, im Moment ein gutes Training anbieten, was wir auch gut nutzen für unsere Sportler. Und ja, sind natürlich auch offen für Neuzugänge natürlich.
Lars, wie ist das für dich? Es ist ja nicht immer üblich, dass ein Bundestrainer auch irgendwo in einem Verein Trainer ist. Ich glaube, im Verein wirst du ja wahrscheinlich ehrenamtlich oder gegen eine Übungsleiterpauschale tätig sein. Geht ja auch gar nicht anders, wenn du eh immer unterwegs bist für den Hauptberuf. Wie ist das für dich, dass du sagst, ich habe einen total geerdeten Bezug zu einem Breitensport-/Leistungssportverein in meiner Abteilung, meiner Sportart, die ich ja auch mitpräge? Und ich bin halt auch Bundestrainer. Ist das mehr Segen für dich, weil du den Bezug zur Basis hast, oder auch ein bisschen Fluch für dich, weil man natürlich immer vorwerfen kann, naja, der Ludewig, der nimmt natürlich nur seine Jungs und Mädchen mit aus Bispingen oder nimmt die eher mit, das ist natürlich auch eine Bürde sein.
Ja, also ich glaube, das ist gar nicht das Problem, weil wir haben ja, also von Seiten des DOSB haben wir eine Stützpunktstruktur und erfolgreiche Sportler wechseln in der Regel an einen Stützpunkt, entweder nach Stuttgart oder Cottbus. Und ich bin eben für die Rahmenbedingungen und Betreuung auf Maßnahmen zuständig. Und wie das in Bispingen ist, also ich glaube, da ist es gar nicht so extrem, weil ich war ja deutlich vorher in Bispingen, bevor ich überhaupt Bundestrainer geworden bin. Deswegen glaube ich, ist auch dieses, da ist der Bundestrainer, ist, glaube ich, bei vielen, die im Verein sind, gar nicht so da, weil ich halt, also bin schon ewig
schon da, immer da war.
Ja, unterwegs. Ja. Ne? Also, und und meine Trainertätigkeiten beschränken sich ja auf eine Trainingsgruppe, wo etwas leistungsorientiertere Sportler sind, was dann vielleicht auch für einige so ein bisschen, ja, vielleicht eine Ehre ist, da mitzutrainieren oder ein Ansporn, da reinzukommen. Also das ist sicherlich positiv, aber ich habe keinen Sportler, den wir jetzt, wo ich sage, den bevorzugen wir, dass der da irgendwo reinkommt. Also auf dem Niveau findet Bisping eben auch noch nicht statt.
Ja, okay, ne?
Also wir haben einen Juniorensportler, der irgendwo mitfährt, der ist aber im Moment am Stützpunkt in Stuttgart und nicht im Bundeskader. Und sonst haben wir aber keinen, der auf dem Niveau geht, weil das ist ja viel Arbeit, da überhaupt hinzukommen. Ne? Also das fängt ja nicht an, dass man sagt, wir machen das jetzt seit 2 Jahren und auf einmal fahren unsere 15-jährigen Sportler international mit. Das ist ja, ich sag mal, eine BMX-Ausbildung geht, damit jemand gut ist, würde ich sagen, dauert so 6 bis 8 Jahre, bevor man sagen kann, der fährt auf einem guten Niveau BMX. Deswegen wird sich erst überhaupt rausstellen in ein paar Jahren, wie unsere Arbeit überhaupt zu bewerten ist. Ne? Also deswegen habe ich im Moment auf jeden Fall noch nicht das Problem, dass ich sagen müsste, ich bevorzuge irgendwen aus Bispingen und versuche mich sonst auch immer an Vorgaben, die ich mache, zu halten, die relativ klar aufgestellt sind.
Das wollte ich dir natürlich auch nicht in den Mund legen. Ich wollte nur sagen, es könnte ja sein, dass vielleicht der ein oder andere Sportler, der oder die es dann nicht schafft, und wenn dann ein Bispinger es schafft oder Bispingerin, könnte das natürlich mal kommen. Aber wenn du natürlich sagst, ihr entlasst die Bispinger eher nach Cottbus oder Stuttgart und dann kommen sie, nachdem sie in Cottbus oder Stuttgart gut sind, irgendwann vielleicht zu dir, dann hast du da ja auch eine Instanz dazwischen, wo du ja viel weniger Handhabe über die hast, außer sie sind mal vielleicht zu Hause in den Ferien oder sowas. Wie lange bist du denn schon wieder Trainer in Bispingen, wenn du jetzt sagst, es dauert 6 bis 8 Jahre, bis wir Sportler wirklich so weit haben und Sportlerinnen, dass sie richtig gut sind? Und
ja, also ich habe 2017 in Lüneburg angefangen, dann, ich meine, seit 2019.
Ja, 19,
glaube ich. Sowas.
Ja, dann kam Corona, da war ja erstmal eine ziemliche Flaute.
Ja, aber da muss man halt auch sagen, also zu der Zeit habe ich einmal die Woche da ein Training angeboten und mit einem Training einmal die Woche entwickelst du auch nicht in 6 oder 7 Jahren Sportler, die eben auf entsprechendem Leistungsniveau sind. Also da bedarf es schon mehr und da haben wir uns dann eben etwas ambitioniertere, ältere Sportler an die Hand genommen und versucht, die eher in Richtung, also leistungsorientiert, sage ich mal, zu bringen, dass die quasi auch diese Gefühle und diese Werte weitergeben können an die jüngeren Sportler.
Gut, dann ist das ja eher ein Projekt, wo man in 2, 3, 4 Jahren vielleicht von sprechen kann, dass du das Glück haben kannst, dass du die ersten Bispinger vielleicht in diese Richtung bringen kannst.
Genau, also vorher war das Training halt relativ dünn aufgestellt. Und vor 2 Jahren haben wir dann überlegt, wie können wir das verbessern, und haben dann natürlich immer mehr von unseren älteren Sportlern damit ins Boot geholt, und werden das auch weiterhin tun, dass wir dann die Struktur eben verbreitern können und so unsere Arbeit eigentlich erst irgendwann Früchte trägt, was jetzt ja aber schon gut sichtbar ist, dass wir deutlich erfolgreicher im Nachwuchs sind.
Ja.
Na gut. Dann frage ich mal so, Romania, was sind denn deine Ziele als Abteilungsleitung mit der Sparte in Bisping? Ich sag mal, wann ist eure nächste Wahl? Das wäre jetzt ja die Frage.
Ich weiß gar nicht, ob wir auf irgendeine Zeit begrenzt sind. Das ist ja auch meistens so, dass man das ist und dann ist man das.
Man wird wiedergewählt, bis man wirklich was schlecht macht. Aber das habe ich nicht das Gefühl bei euch beiden, weil sonst wärt ihr ja nicht hier.
Nee, also wir sind schon motiviert, da was voranzubringen und natürlich gute Strukturen zu schaffen. Unser großer Wunsch wäre natürlich wirklich, uns zu vergrößern von der Bahn her. Wenn das möglich ist, wäre ich auch sofort dabei, das mit umzusetzen. Ziel ist auf jeden Fall, einen guten Stamm zu haben, dass wir viele neue Sportler dazu bekommen und die Alten gut fördern können, dass die auch gerne und lange bei uns bleiben und auch gut und gerne Rennen für uns fahren.
Das hattet ihr vorhin schon ein paar Mal angesprochen. Wie lange kann man denn BMX fahren? Ihr hattet von der Klasse Ü35 oder Ü30 oder 30 plus, 35 plus gesprochen. Wie lange geht das? Oder gehen geht immer alles, aber wie lange macht man das so?
Also auf Wettkampfebene gibt es tatsächlich Wettkämpfe für, ich glaube, die älteste Klasse bei einer Weltmeisterschaft bzw. World Challenge ist 50 plus. Also über 50, das heißt, ist eigentlich nach oben keine Grenzen gesetzt, aber ich sag mal, auch in den 50ern kann man dann eben noch gut Wettkämpfe austragen. Ist dann natürlich von der Geschwindigkeit nicht mehr das, was es vielleicht mit 16, 17 ist und vielleicht auch nicht mehr so viele Sprünge dabei, aber ist...
Die fahren noch ihre Rennen auf jeden Fall. Ja. Da haben wir auch unser jüngster Sportler, der war jetzt letzte Woche auf der Bahn mit 4 Jahren und unser ältester ist, ich glaube, 56.
Das ist auf jeden Fall, also finde ich immer schön zu hören, wenn das nicht so ist wie in vielen Mannschaftssportarten, dass es dann irgendwann mit 30 plus fisselt das so in Elternhockey, Altherrenfußball aus und ich weiß gar nicht, wie lange Handballspieler eigentlich noch weitermachen und dann irgendwann mit 40 ist vorbei. Das ist ja irgendwie ganz cool, dass man auch immer noch weitermachen kann und auch mit 50 plus noch fahren kann. Und man muss ja gar nicht schneller sein als die 19-Jährigen, man muss ja nur schneller sein als die anderen Ü50-Leute.
Genau.
Ja, aber auch da ist unser Training ja ziemlich integrativ. Also bei uns trainieren ja tatsächlich auch ältere Leute mit den Jungen zusammen. Also deswegen ist das, glaube ich, für alle Leistungsklassen und alle Altersklassen auch gut, würde ich sagen.
Jetzt spiegel ich natürlich die gleiche Frage an dich auch, Lars. Vielleicht weniger von der Abteilungsleitungssicht, vielleicht mehr als Trainer der Bispinger Sportmannschaft und als Nationalmannschaftstrainer. Was sind so deine Ziele für die nächsten 1, 2, 3 Jahre?
Ja, also in Bisping ist mein Ziel eigentlich, dass wir schaffen, Sportler auf Leistungssport vorzubereiten. Eben entsprechend mit gutem Training, vielleicht auch mit einer Wettkampfanlage, die uns das ermöglicht, früher oder später. Das ist eigentlich das Hauptziel in Bisping. Auf nationaler Ebene natürlich ist unser größtes Ziel immer Olympia und da erfolgreich sein. Und daran werden wir gemessen und daran ist alles ausgerichtet.
Ich habe keine Ahnung, das habe ich mich auch nicht darauf vorbereitet, aber wie sieht das denn so für German Cycling aus international?
Wir haben BMX ist seit 2008 olympisch. 2008 haben wir es nicht geschafft, uns zu qualifizieren. 2012 hatten wir, ich meine, 2 männliche Sportler bei den Olympischen Spielen. 2016 einen männlichen und eine weibliche, die auch Ergebnisse Top 16. Also da war die Aufteilung, glaube ich, noch 24 oder 16 Frauen, 32 Männer. Mittlerweile seit den Spielen in Tokio ist die Aufteilung 24 Frauen, 24 Männer. Also heißt relativ wenig, die da überhaupt daran teilnehmen dürfen. 2020, beziehungsweise dann aus bekannten Gründen 21, haben wir uns nicht qualifiziert. Und im letzten Jahr sind wir mit einer Mann und einer Frau an den Start gegangen und haben da kann man nur von einer Teilnahme im Moment sprechen. Und Ziel muss es halt sein, dass wir 2028 auf dem Niveau sind, dass wir auch entsprechend zumindest um den Einzug ins Finale mitfahren.
Also hat da aber German Cycling oder DOSB keine, die harten Zahlen, ihr wollt zum Finaleinzug mitfahren und nicht, wir brauchen X Sportler bei den Olympischen Spielen.
Na, also die maximale Anzahl an Sportlern, die wir stellen können, ist sowieso drei.
Also ist zwei schon gar nicht schlecht.
Also pro Geschlecht drei.
Okay, dann ist zwei wenig oder nicht wenig?
Das, also es, die Top 10 Nationen kriegen überhaupt einen Platz. Ne? Also es ist so, zumindest was den, also die neuen Qualifikationskriterien sind noch nicht draußen, aber zum letzten Zyklus war es so, dass halt im Nationenranking die besten zwei Länder drei Startplätze kriegen. Ich meine, Platz 3 bis 5 kriegt zwei Startplätze und Platz 6 bis 10 einen. Und wir sind halt immer so, dass wir gerade im Bereich der Top 10 irgendwo sind. Das liegt auch daran, weil wir eben nicht die Masse an Sportlern haben. Also sammeln immer die besten drei Sportler eines Landes pro Geschlecht Punkte für das entsprechende Land. Und dann kann es natürlich durch Ausfälle schwer werden, dass wir überhaupt diese Sportler zusammenkriegen. Ja, und deswegen müssen wir eigentlich immer gut strukturiert arbeiten und sehen, dass wir die Sportler zu den Wettkämpfen eben dahin führen, wo sie auch entsprechende Punkte sammeln können.
Ja, okay. Wer sind so die Top-2-Nationen? Als letzte Frage zu dem internationalen olympischen Geschäft.
Na, relativ einfach, die Top-Nationen im Moment ausfindig zu machen. Bei den Männern ist Frankreich, hat Platz 1, 2 und 3 belegt mit drei Sportlern, die starten durften. Also
Eindeutig.
war auch eine, also quasi Olympia auf der Heimstrecke. Ansonsten sind die Niederlande, USA, Schweiz, das sind so die Nationen, die ich jetzt spontan mal nennen würde.
Ja, okay. Ist das Thema Olympia bei den Mitgliedern, bei euren Fahrer und Fahrerinnen ein Thema?
Wenn du die Kinder fragst, sicherlich, ob das realistisch ist. Ist natürlich ein harter Weg, aber man muss natürlich versuchen, den zu bestreiten. Und da wollen wir die gerne bei unterstützen.
Okay, aber das ist schon so, dass es mehr als Breitensport ist, weil die Fahrer und Fahrerinnen, die gucken auch Olympia und die sagen auch, ey, da mal hinzukommen wäre auf jeden Fall auch ein Traum.
Also ich denke, der Traum ist sicherlich bei vielen da. Das entwickelt sich dann natürlich von Traum zu irgendeiner Chance oder Ambition, entwickelt sich dann natürlich im Alter. Aber ich glaube, wenn man viele der 9-, 10-, 11-Jährigen fragt, was wollt ihr erreichen, ist die Antwort zu Olympia kommen. Also,
Du,
was ja auch ein richtiger Ansatz ist. Also Ziele müssen ja da sein und die Vorbilder eben auch in der Nationalmannschaft und das ist, denke ich, auch ein guter Weg.
Also ich wollte gerade sagen, man braucht ja dieses Ziel, um es überhaupt zu schaffen. Und es ist ja aus meiner Sicht besser, dieses Ziel zu haben, als ich möchte, keine Ahnung, YouTuber werden oder Content Creator, ist meine persönliche Meinung. Aber ohne dieses Ziel schafft man es ja nie dahin. Und ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass du dich freust, je mehr Fahrer und Fahrerinnen dieses Ziel haben, weil desto mehr Leute versuchen vielleicht auch ganz, ganz oben anzukommen. Und für dich natürlich oder für euch beide natürlich, jeder, der zu euch kommt und bei euch bleibt, ist natürlich Gold wert für jeden Nischensport und für jeden Verein. Die Leute sollen bei euch bleiben, lange bei euch fahren und wenn sie woanders hingehen, sollen sie da weiterfahren, damit sie irgendwie dem
Genau.
Sport wahrscheinlich erhalten bleiben. So sehe ich das immer auf jeden
Genau,
Fall.
deswegen unterstützen wir auch Sportler auf allen Ebenen quasi, auf jedem Niveau und versuchen quasi alles abzudecken. Also bei uns ist quasi jeder, der nur trainieren möchte, weil ihm BMX Spaß macht, ist bei uns genauso willkommen wie jemand, der sagt, er hat Ambitionen in Europa oder auf internationale Ebene erfolgreich zu fahren, der ist natürlich bei uns genauso willkommen.
Ist es da für euch manchmal schwierig, einen Spagat zu finden, was so Aktivitäten in der Abteilung und als Abteilungsleitung angeht? Was vielleicht Kostenverteilung angeht, Zuschüsse angeht? Dann, ihr habt ja noch gar nicht gesagt, wie hoch sind eure Mitgliedsbeiträge? Das würde mich aber nochmal interessieren.
Das sind die normalen Beiträge für den Sportverein. Das ist für so ein Kind, glaube ich, 36 € im Halbjahr. Also das ist
Das ist nicht
wenig.
viel, das ist nicht
Ja.
viel, ja.
Für Erwachsene ist es ein bisschen mehr, aber für die Kinder liegt das so in dem Bereich. Ja.
Ja, und ich denke, was so die, also gerade auch zwischen uns beiden, was die Vorstellung angeht, also Sachen, die für den Leistungssport gut sind, sind in der Regel auch für den Breitensport nicht schlecht.
Genau.
Also eine gute Trainingsstruktur schadet ja auch keinem Breitensportler. Deswegen, also sind in der Entscheidungsfindung sind wir, glaube ich, immer ziemlich
Frei.
harmonisch
Ja.
unterwegs und würde ich jetzt sagen, dass passt eigentlich trotzdem gut zusammen. Also ich habe natürlich da keine abgehobenen Vorstellungen, dass wir jetzt Vollzeit-Trainer brauchen. Also so funktioniert der Sport halt einfach nicht. Also da finden wir, glaube ich, eine ganz gute Waage.
Ich glaube auch. Und man kann es ja auch ganz gut verbinden. Also wenn wir jetzt ein Trainingslager zum Beispiel organisieren, nehmen wir ja nicht nur die mit, die jetzt irgendwie auf Leistungsebene fahren wollen, sondern auch die, die gerade angefangen haben, können ja genauso gut damit kommen. Also das kann man immer ganz gut miteinander verbinden.
Genau, also wir versuchen die Gemeinschaft so ein bisschen mit dem Leistungssportgedanken zu verknüpfen und hoffen natürlich, dass so auch einige mehr aus dem Breitensport vielleicht in diese Leistungssportschiene reinrutschen möchten.
Ja.
Dass bei euch beiden da kein großes Reibung vorherrscht, was das Thema angeht, habe ich mir schon gedacht. Aber ich kenne das ja selber. Jede Mitgliedsbeitragserhöhung, egal wie gut man sie argumentiert als Vorstand oder Abteilungsleiter, ist immer ein Reibungspunkt. Jede vielleicht Querfinanzierung, falls ihr das macht mit Mitgliedsbeiträgen zu solchen Fahrten, jetzt Deutsche Meisterschaft, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, ist immer ein Punkt, wo manch andere sagen, warum finanzieren wir das quer, warum machen wir nicht jenes? Deswegen einfach nur die Frage. Und ihr habt ja offensichtlich einfach, so wie jeder Verein, ein breites Spektrum an Sportler und Sportlerinnen, von Anfang Breitensport, wie ihr gesagt habt, zu, wir möchten wirklich ambitioniert Leistungssport machen. Und deswegen war ich einfach nur so, auch
Also.
wenn es nicht so rüberkommt, Entschuldigung, das sage ich noch zu Ende, aber es kann ja immer so es kann immer was mitschwingen, wenn man einen Bundestrainer im Verein hat, auch wenn er sich so im Verein gar nicht gibt, dass dann Leute denken, okay, jetzt machen wir das und das WM-Zuschuss, weil der Bundestrainer dahin fährt, auch wenn das Schwachsinn ist, gibt es ja manchmal vielleicht solche Diskussionen. Deswegen war das nur so eine
Ja,
Frage.
also sehe ich schon ein und mit Sicherheit, also immer wenn man eine Leistungsgruppe hat, gibt es mit Sicherheit Leute, die sich ungerecht behandelt fühlen, weil sie da eben nicht drin sind. Aber wir versuchen das transparent zu kommunizieren und da ist eigentlich immer das System, dass auch ich gar nicht entscheide, wer in die Gruppe kommt, sondern dass immer von dem vorgelagerten Trainer quasi ein Vorschlag gemacht werden muss, wer in diese Gruppe kommt, um uns da auch so ein bisschen abzusichern, nicht, dass ich da hingehe und sage, da, die nehmen wir jetzt. Aber da treffen wir uns, oh, ich würde sagen, so 3, 4 Mal im Jahr sitzen wir mit allen Trainern zusammen. Und diskutieren dann auch über die Leistungen der Sportler, schauen, was wir vielleicht anders machen müssen. Also da denke ich, dass alle sehr ambitioniert sind, da mitzuhelfen. Und das fängt eben ja schon im Kleinen an. Also bei den zwei Elternteilen, die wir haben, die in der ersten Gruppe helfen und diese Kinder an den Sport ranführen, ist so ein gewisses Verständnis da, was geleistet werden muss, um in die nächste Gruppe zu kommen. Und dann haben wir da die erfahrenen Leute, die dann eben entsprechend auch sagen können, ja, Lars, guck dir den doch mal an und dann kommt er in der Regel zu meinem Training und wir entscheiden dann gemeinsam, ob das einen Sinn schon hat oder ob der eben in der anderen Gruppe noch besser aufgehoben ist. Also es gilt ja auch immer darum, die Leute ein bisschen abzuholen, ne? Also dass die entsprechend ihren Leistungen gefördert werden, ne? Also wenn ich jetzt ein 5-jähriges Kind in die Leistungsgruppe nehme und sage, hier, wir müssen springen, wir müssen das auf dem Hinterrad fahren, dann funktioniert halt nicht. Ja.
Das klingt aber nach einem sehr guten System, dass ihr euch quasi absichert dagegen, dass der aktuelle Trainer nach oben empfiehlt und nicht von oben hoch beordert wird. Das ist natürlich auch nachvollziehbar, weil der Trainer, wo er aktuell in der Gruppe ist, oder die Trainerin kann ja viel besser beurteilen, was
Genau.
der schon wirklich gut kann und wo er vielleicht nur einen guten Tag hatte, wo der nächsthöhere Trainer zugeguckt hat oder nur ein gutes Rennen hatte an einem Wochenende und man sagt, aber der ist doch schon so weit oder die ist doch schon so weit, dann kann ja
Ja,
kein Trainer sein.
und was das Thema Förderung angeht, also ich glaube, das war das erste Mal mit der Unterstützung, dass wir überhaupt irgendwie Wettkämpfe fördern konnten.
Genau,
Also sonst
sonst.
ist das komplette Eigeninitiative der Eltern. Also
Ja,
da
genau.
empfehlen wir natürlich, welche Veranstaltungen von den Sportlern besucht werden sollten, aber da wir es eben finanziell nicht mit unterstützen können, überhaupt, weil es einfach das Vereinsbudget nicht hergibt. Also
Ja.
wir müssen halt eine Anlage unterhalten und wenn man dann die Mitgliedsbeiträge hört, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie viel irgendwo möglich ist für uns. Also deswegen kam da, glaube ich, auch nie Diskussionen auf.
Nee, genau. Das Thema gab es eigentlich auch noch nicht. Also das war natürlich jetzt eine große Freude auch für die Eltern, dass wir diese Förderung bekommen haben, dass da mal ein bisschen Unterstützung auch geboten werden konnte.
Ja, aber das hört sich doch gut an. Gibt es abschließend von euch beiden noch was, was ihr mir mitteilen wollt, was ihr vielleicht einfach so allgemein für BMX Race oder für die Sportfreunde Bisping mal loswerden wollt, was ihr euch vielleicht wünschen würdet, worauf ihr euch freut, was ihr noch braucht?
Also jeder, der irgendwie in irgendeiner Form gerne Fahrrad fährt, sollte BMX ausprobieren. Also da kann ich mal Werbung für den Sport machen. Das ist ein toller Sport, das ist ein sehr anspruchsvoller Sport, aber ja, es macht einfach Spaß, es ist eine tolle Gemeinschaft. Also sollte man sich mal angucken.
Ja, das auf jeden Fall. Und ich glaube, dann muss man auch in dem Rahmen vielleicht auch nochmal unseren Trainern danken, die das Ganze
Absolut.
ja mit aufrechterhalten haben. Und
Auch den Eltern, dass sie den Kindern das auch ermöglichen, das ist ja auch nicht selbstverständlich.
ja auch unsere Ideen immer mittragen und mit
Ja.
daran helfen, weil nur weil wir uns überlegen, wir brauchen das, ist es ja nicht da, sondern es muss von allen gemeinsam umgesetzt werden. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass diese Gemeinschaft in so einem BMX-Sportverein vielleicht noch mal größer ist, weil man alles eigentlich in Eigeninitiative auf die Beine stellen muss.
Ja.
Am Ende steht und fällt es wie in so vielen Sportarten mit den Mitgliedern und am Ende aber auch mit den Eltern der Mitglieder, solange die irgendwie unter 16 sind, weil ohne die geht's nicht. Und
Genau.
da verstehe ich schon, dass ihr da ein großes Dankeschön rausschickt. Ich bedanke mich bei euch beiden für das nette Gespräch und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Jetzt kennt ihr ja auch, wir würden uns wünschen, wenn ihr das Ganze hier liked, teilt, uns folgt und das nächste Mal wieder einschaltet, wenn das heißt, hör mal, Freunde von Nils.
Bis bald bei Freunde von Nils.